Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Buchbesprechung. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um David Pyries Die Augen der Heather Grace. Wir sind nie in den Genuss der bemerkenswerten Krimis gekommen, die David Pyrie anfangs der 2000er für BBC produzierte. Die zweiteilige Geschichte Murder Rooms – The Dark Beginnings of Sherlock Holmes wird auf der Insel zu den besten Präsentationen gezählt, die das Fernsehen auf diesem Sektor je geschaffen hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass es zu dieser Zeit die Sherlock-Holmes-Serie noch nicht gab, die erst 2010 ausgestrahlt wurde. Insgesamt sollte es die Serie, die an die frühen Hammer-Filme und den amerikanischen Film Noir der 1940er Jahre erinnert, auf 6 Filme bringen. Dass sie trotz des Erfolges eingestellt wurde, ist nach wie vor eines der großen Rätsel, hat aber wohl mit BBC Interna zu tun. Sie kam viele Jahre zu früh und würde heute ganz anders behandelt werden. Die Informationen, die Pyrie für die Filme als auch für die Bücher verwendet hat und die eine der Grundlagen für die Entwicklung der Figuren Holmes und Watson, hier Bell und Doyle, bilden, basieren zum Teil auf den Briefen und Schriften des Dr. Joseph Bell, der Arthur Conan Doyles Lehrer und Mentor war, als der junge Autor und Medizinstudent an der Universität Edinburgh eingeschrieben war. Dr. Joseph Bell wird die Geburtsstunde der forensischen Wissenschaft zugeschrieben, da er bei seiner Arbeit wissenschaftliche Beobachtungstechniken einsetzte und diese Aspekte erstmals in die Verbrechensbekämpfung einbrachte. Es wird berichtet, dass Dr. Bell an einer Reihe von kriminalpolizeilichen Ermittlungen beteiligt war, indem er der Polizei durch seine Beobachtungen Informationen über das Opfer eines Verbrechens, den Tatort und den möglichen Täter lieferte. Einigen Berichten zufolge war er sogar an den Ermittlungen bei der Jagd nach Jack the Ripper im Jahre 1888 in London beteiligt. Gerüchten zufolge untersuchte Dr. Joseph Bell die Tatorte der Ripper-Morde und nutzte seine Beobachtungen, um den Namen eines Verdächtigen herauszufinden, der in einem Umschlag versiegelt wurde. Allerdings wurde über diesen Verdächtigen nichts weiter bekannt. Es ist zwar seit etwa 1890 allgemein bekannt, dass Dr. Bell das Vorbild für Sherlock Holmes war. Wobei gesagt werden muss, dass Joseph Bell eben nicht Sherlock Holmes ist. Einen ganz erheblichen Einfluss hatte nämlich Edgar Poe mit seinem Auguste Dupin, ohne den Doyle die Feder vermutlich gar nicht in die Hand genommen hätte. Für die 3 Romane, die den jungen Arzt Conan Doyle als Erzähler auftreten lassen, kann man als Sherlock Holmes-Fan nicht dankbar genug sein. Es steht zwar zu vermuten, dass jene Leser, die ihren Fokus nicht so sehr auf dem Viktorianischen oder auf Holmes haben, nicht ganz so begeistert reagieren, vor allem weil sie die zahlreichen Hinweise gar nicht genießen können, aber dennoch ist das hier ein außerordentlicher Beitrag zum Genre, der an einigen Stellen ganz bewusst auch an die damals sehr beliebten Penny Dreadfuls erinnert, die auf den viktorianischen Geschmack des Makabren ausgerichtet waren. Denn bei aller Etikette waren die Leser des Vereinigten Königreichs zu dieser Zeit sehr an der Sensation interessiert. Dass die 3 Bücher etwas stiefmütterlich behandelt wurden, liegt wohl gerade daran, dass man der Vermischung von Film und Literatur allgemein skeptisch gegenübersteht. Und das natürlich auch zu Recht. Wenn ein Buch verfilmt wird, kann man wie selbstverständlich davon ausgehen, dass der Film hier den Kürzeren zieht. Wenn aber ein Buch erst nach der filmischen Umsetzung geschrieben wird, wittert man, in den meisten Fällen völlig zu Recht, ein absolut minderwertiges Produkt. Mit Pyries Die Augen der Heather Grace haben wir es allerdings nicht mit einem Buch zum Film zu tun, sondern mit einem brillanten Krimi-Debüt, das zwar Elemente übernimmt, die auch in der Serie vorkommen, aber sich dennoch völlig davon unterscheidet. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Pyrie in erster Linie ein Autor ist, der sich intensiv mit der Schauerliteratur als auch mit dem frühen Horrorkino auseinandergesetzt hat. Als Drehbuchautor hat sich Pyrie einen Ruf für seine originellen Noir-Thriller, Klassiker-Adaptionen und zeitgenössische Gothic-Stoffe erworben. Er wurde für seine Verfilmung des Romans Die Frau in Weiß von Wilkie Collins hochgelobt. Der junge Dr. Doyle, der nach einem tragischen Verlust versucht, einen Neuanfang zu machen, verstrickt sich in die Angelegenheiten einer Patientin mit ungewöhnlichen Augen, Miss Heather Grace. Die künftige Erbin, die den Angriff eines Verrückten überlebt hat, der ihre Eltern ermordet hat, wird nun von einer albtraumhaften Gestalt terrorisiert, die ihr auf dem Weg zu und von ihrem neuen Zuhause folgt. Die Handlung leiht sich Elemente aus mehreren Holmes-Geschichten, zum Beispiel das gefleckte Band, der einsame Radfahrer und Wisteria Lodge, die angeblich nur fiktionalisierte Versionen des realen Rätsels sind, mit dem sich Bell und Doyle auseinandersetzen. Dass sich Doyle in seine Patientin verliebt, verkompliziert seine und Bells Ermittlungen in mehreren Mordfällen. Zu den Verdächtigen gehören der furchteinflößende Onkel der jungen Frau, der eine große Sammlung giftiger Kreaturen unterhält, ihr ewig lächelnder Verlobter und ein skrupelloser Arzt. Pyry versteht es meisterhaft, Spannung zu erzeugen, und einige Passagen sind wirklich schauerlich. Doyle, eine schmerzhaft menschliche und sympathische Figur, deren Schwächen die Handlung vorantreiben, und Bell, ein sehr glaubwürdiger Holmes-Ersatz, sind ihrem subtilen und gerissenen Antagonisten ebenbürtig. Die beunruhigende Auflösung ist ein perfektes Ende für diesen schwer fesselnden und atmosphärisch dichten Thriller.
Nun also doch. Jetzt, im strahlenden Herbst 1898, habe ich mich unwiderruflich für den Versuch entschieden, die Fälle mit dem Doktor in Worte zu fassen. Sie sind immer meine Geheimnisse gewesen, alle 16, sowie die beiden anderen, von denen ich gewusst habe. Es gibt nur eine Gewissheit für mich. Wenn Sie diese Worte lesen, bin ich tot. Gelegentlich gab es natürlich Andeutungen darauf in meinem literarischen Werk. So manches Detail, das ich mir eingeprägt hatte, eine Waffe, ein Kleidungsstück, die Ausstattung eines Zimmers, ein besonders seltsamer Gegenstand, verirrte sich in meine Geschichten. Insbesondere die Blutbuchen spielte auf Ereignisse an, die sich tatsächlich zugetragen haben. Es war mein Glück, dass der Doktor die Geschichte erst viele Jahre später gelesen hat. Natürlich hat sie ihm überhaupt nicht gefallen. Ebenso wenig wie die anderen Anspielungen. Er tadelte mich dann mit dem mir wohlvertrauten Gesichtsausdruck, einem vernichtenden, pfeilschnellen Blick, der einem das Gefühl gab, er könnte damit die Seele durchbohren. Sie kannten die Abmachung, sollte das heißen. Unbedingte Verschwiegenheit. Nicht, dass er ernstlich Anlass zur Sorge hätte haben müssen. Wie auch, da die Fälle selbst doch so gespickt waren mit schmerzhaften Erinnerungen. Angelegenheiten von solcher Abgründigkeit und Verderbtheit wäre niemals als Romanstoff in Betracht gekommen, geschweige denn als Gegenstand historischer Betrachtung. Insbesondere, weil eine jede solcher Betrachtung mich unweigerlich viele Jahre zurückversetzt hätte, bis an jenen Tag, an dem wir Elsbeth am Strand bei Dunbar gefunden haben. Dort hatte unsere Geschichte eigentlich erst richtig begonnen, als der Doktor vor den Wellen stand und der Zukunft den Kampf ansagte. Seine Worte mögen jemandem töricht erscheinen, der nicht versteht, aus welchem Anlass sie gesprochen wurden. Für mich war es damals, als uns beiden bewusst wurde, wie wir auf ganzer Linie versagt hatten und was auf unserem Spezialgebiet noch bevorstand, das Mindeste, was er sagen konnte. Ich war zu der Zeit noch ein junger Mann, mit 19 im zweiten Jahr meines Medizinstudiums in Edinburgh, wo ich den Doktor rund 6 Monate zuvor kennengelernt hatte. Es stimmt, dass es Probleme mit meiner Familie gab. Dennoch lag damals mein ganzes Leben noch vor mir, ehe mir dieser Augenblick am Strand vor all diesen Jahren für einige Zeit das Gefühl gab, dass mein Leben zu Ende war. Bis heute war das der schlimmste Augenblick. So unerträglich, dass ich in aller Regel versuche, nicht daran zu denken. Aber grundsätzlich kann niemand solche Erlebnisse, wie ich sie als junger Mann mit dem Doktor hatte, für immer verdrängen. Sie waren präsent, als ich auf dem Walfänger Hope durch die Arktis segelte, auf meiner ersten Expedition. Oder als ich alleine in der Abendluft vor dem Haus in der Tennyson Road in South Norwood stand, das ich Jahre später gekauft habe, nachdem ich den Arztberuf aufgegeben hatte. Dann dachte ich über jede einzelne außerordentliche Episode mit Bell nach und überlegte mir, was sie mir über meine Mitmenschen zu sagen hatte und über die Abgründe meiner Geschlechtsgenossen.
Das war's für heute. Wenn ihr die Artikel für diesen Podcast nachlesen wollt, dann besucht die Seite veranda.michaelpercampus.net. Dort gibt es noch weitere Podcasts und noch weitere Artikel zu diesem und zu anderen Themen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Gehabt euch wohl.